Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ah, ihr seid wach und da und so. An alle Mütter, die ja heute Frühstück am Bett bekamen und nachher die Krümel staubsaugen. Schön wär's. Okay, ich auch nicht. Wir sind mittendrin und was gibt es für einen passenderen Tag als den Muttertag, heute Morgen so zu starten mit Better Together, also zusammen ist besser? Besser zusammen? Besser ist zusammen? Oder besser zusammen, wie du es auch für dich übersetzen möchtest. Weil so wie Daniel auch schon so richtig angemerkt hat, ohne Mütter wäre hier empty Haus. Nix mit Jubel, Trubel, Begeisterung. Und deshalb, ich möchte über Mütter als erstes sprechen. Ich bin letzte Woche ein paar Mal sehr früh aufgewacht. Die Predigt war eigentlich schon fertig. Dann bin ich aufgewacht. Immer wieder, dann war ich auf der Vorstandssitzung. Ging auch nicht viel besser, bin ich nicht eingeschlafen. Weil es mich so beschäftigt hat. Die Mütter, die wir ja an so einem Sonntag einfach so feiern und bestenfalls gibt es eine Rose und eine Schocki. So, oder ein Kaffee, was heute Morgen natürlich auch so ist. Und das ist so richtig. Ist genau so richtig. Als ich aufgewacht bin, habe ich an die Mütter gedacht, für die dieser Tag verbunden ist mit vielen beklemmenden Gefühlen. An die Mütter, die ihre Kinder viel zu früh verloren haben, im Mutterleib verloren haben. An die Mütter, die niemals Mütter werden konnten. An die Mütter, die ihren Wert gleichgesetzt haben mit: Ich bin immer noch Single. Warum? Die Mütter, die auf der Arbeit herabgesetzt worden sind, weil sie das falsche Geschlecht haben. Die Mütter, die sich dumme Sprüche anhören müssen, weil sie ja, ach, die kleinen, niedlichen, was auch immer sind. Die, die unterdrückt wurden und werden bis heute, sich unkenntlich machen müssen durch Schleier, an die denke ich und ich denke natürlich auch an die Väter. Weil sie sind auch diejenigen, die Kinder verlieren. Die Mütter physisch und die Väter mit beteiligt in diesen Prozessen. Die Frauen, die unter Kommentaren leiden, die sie in der Schule schon gehört haben als kleines Mädchen. Du bist ja nur ein Mädchen. Gehst zum Aldi. Das wirklich Wichtige, das machen die Jungs. Und nein, ich bin weder woke, noch bin ich christliche Feministin. Überhaupt nicht. Und heute Morgen ist es mir ein Anliegen, das genau so zu setzen, zu thematisieren, weil daraus leitet sich ein Auftrag ab für uns als Kirche. Ein Ort zu sein, der sicher ist. Ein Ort zu sein, der Heilung beinhaltet für Frauen und Männer, die das betrifft. Auch kleine Jungs wurden sexuell missbraucht, nicht nur die Mädchen. Statistiken sagen halt, die Mädchen sind diejenigen, welche. Das große Thema Trafficking betrifft hauptsächlich Mädchen, also verkauft werden in die Prostitution. Und ich möchte uns sensibilisieren für die Kraft der Worte, die wir manchmal einfach so aussprechen, für die Kraft der Gesten, die wir manchmal so an den Tag bringen und die Menschen tief treffen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Gemeinde ein Ort sind und dass wir es hier genau lernen, ein Ort zu sein, an dem Menschen sich sicher fühlen, an dem sie bestimmten Fragestellungen nicht immer und immer wieder ausgesetzt werden von außen, sondern dass wir ein Ort sind und gemeinsam einen Ort kreieren, der Schutz, Geborgenheit und Heilung ermöglicht für Menschen, die da so traumatisiert worden sind oder die merken, da wirbelt immer noch etwas in mir hoch, wenn es zu Selbstannahme oder meinem Selbstwert kommt. Es kommt immer noch und es berührt etwas in mir. Und ich möchte zitieren aus einem Brief, der mir zugesandt worden ist. Und ihr wisst ja, Worte sind mir immer ein Anliegen. Kommunikation ist mir immer ein Anliegen, dass wir klar und gut miteinander kommunizieren, nicht übergriffig dabei sind und Respekt und Wertschätzung dem anderen gegenüber auch ausdrücken. Und dann habe ich einen Brief bekommen, der das so gut auf den Punkt bringt. Und warum sage ich das? Ich möchte uns sensibilisieren für wunde Punkte, weil die Kirche ist doch kein schmerzfreier Raum. Die Kirche ist doch kein Raum, in der keine Verletzungen geschehen. Die Kirche ist doch nicht holy, holy auf der Erde. Ja, wir sind dabei. Wir sind so noch in der Mache, wie man so schön sagt. Aber wir sind noch nicht da. Und wir haben diesen Himmel nicht. Und deshalb möchte ich uns sensibilisieren für das, was wir manchmal so kommunizieren und wie wir auch diesen Ort, wie wir Kirche ja auch sehen. Muss ich den Abschnitt finden? Genau. Weil so wie wir sagen, die Kirche ist ein Ort von Schutz und Heilung und einer unserer Werte ist, wir sind Familie, bedeutet, da ist auch eine Spannung. Ja, was bedeutet denn Familie? Bedeutet das, dass ich jede Frage stellen darf? Dass ich die intimsten Fragen dem anderen ungefragt stellen darf? Und da glaube ich, und ich möchte uns sensibilisieren, und das betrifft gar nicht nur Frauen oder Mütter, sondern uns alle. Weil das Füreinander bedeutet nicht, wir sind füreinander da, wir sind Familie. Wir haben eine Verantwortung füreinander, bedeutet nicht, ist nicht gleichbedeutend, persönliche Grenzen zu übertreten. Wohlgemeinte Ratschläge ungefragt zu geben. Und Fragen zu stellen, die nur Freunde stellen. Und die auch nur in einem Gespräch mit Freunden oder in einem geschützten Rahmen nicht nur gestellt werden, sondern auch besprochen werden. Und da möchte ich uns sensibilisieren und gerne kurz zitieren. Da schrieb jemand, und das ist jetzt kein Bericht über irgendwo, sondern aus dem tiefsten Herzen einer Person. In den letzten Jahren und auch ganz aktuell bin ich mehrfach in Situationen gewesen, in denen ich zwischen Tür und Angel auf eine mögliche Schwangerschaft angesprochen wurde, etwa mit Fragen wie, bist du schwanger? Oder ihr wollt doch sicher noch weitere Kinder, oder? Ich weiß, dass solche Fragen in den allermeisten Fällen nicht böse gemeint sind. Oft stehen ehrliches Interesse, Freude oder auch Fürsorge dahinter. Und genau das schätze ich so sehr an dieser Kirche. Dass wir Anteil am Leben des anderen nehmen und uns als Geschwister im Glauben verstehen. Gleichzeitig mache ich darauf aufmerksam, dass solche Fragen sehr persönlich sind. Für mich und wahrscheinlich für andere. Und in einem flüchtigen Gespräch ohne geschützten Rahmen und ohne eine engere Beziehung schnell übergriffig wirken können. Vielleicht hilft es, sich bewusst zu machen, was solche Fragen im Innern eines Menschen auslösen können. Eine junge Frau steht nach so einer Bemerkung plötzlich allein mit Gedanken wie: Sieht man meinen Bauch wirklich so sehr? Sehe ich also schwanger aus? Bin ich zu dick? Was vielleicht nur ein kurzer Satz war, kann noch lange nachhallen und am Selbstwert nagen. Oder eine andere Situation, man steht gemeinsam in der Kaffeeschlange. Es ist laut, Tohuwabohu, viele Menschen um uns rum. Und dann kommt diese Frage. Und innerlich bricht da was auf. Und der Mensch fragt sich, soll ich jetzt sagen, dass ich vor einem Monat eine Fehlgeburt hatte? Von einem Kind, das wir uns so sehr gewünscht haben. Soll ich hier in diesem Moment meine Trauer offenlegen? Oder lächle ich einfach und tue so, als wäre nichts? Vielleicht steht dort auch jemand, der seit Jahren versucht, schwanger zu werden und jede dieser Fragen trifft wie ein Stich. Warum alle anderen? Warum nicht ich? Muss ich mich jetzt erklären? Soweit mal ein kurzer Auszug. Und es ist nicht der Zeigefinger, es ist die Liebe, die in Christus ist, die genauso das Gegenüber respektiert und wertschätzt und Angebote macht, aber niemals übergriffig ist. Immer eine Brücke baut, immer zugewandt ist, ohne herumzutreten in dem Garten meines Gegenübers und dabei kleine Pflänzchen zertreten werden. Es geht hier nicht um Angriff, sondern es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Genauso die Fragen wie: Ach, schon 30 und noch nicht verheiratet. Warum fragen wir das? Wie fragen wir das? Wissen wir wirklich, was es auch auslösen kann im Leben eines Menschen? Sowohl Mann als auch Frau. Das ist übergreifend. Ach, bist immer noch alleine. Oder warum muss ich einer Schwangeren über den Bauch streicheln? Warum muss ich in den Kinderwagen nicht nur gucken, sondern, ach, wie süß, und nehme das Baby ungefragt einfach hoch? Weil wir sind ja in einer Gemeinde, also gehört es mir auch. Und deshalb an die Situation habe ich gedacht. An die Mamas und Papas habe ich auch gedacht, als ich an Muttertag gedacht habe. Und bei diesem Gespräch mit dieser Person und diesem Brief habe ich natürlich als erstes ermutigt, zu vergeben, loszulassen und Heilung zu finden in dem Gott, der so wunderbar ist, in dem Gott, der uns geschaffen hat. Und nur er kann das ja heilen. Und ich glaube, viele von uns sitzen hier und du weißt sehr genau, das kann nur Gott heilen. Entweder du hast es erlebt oder du stehst mittendrin in diesem Prozess von, da sind immer noch diese Schmerzen, da ist immer noch dieser Gedanke, da ist immer noch diese Situation, die dir vor Augen steht, die du durchlebt hast. Und noch einmal, ich wünsche uns, dass wir eine Kirche sind. Und da ist doch ein Auftrag an uns. Da ist ein Auftrag vom Himmel, dieser Ort für Menschen zu sein, die verletzt sind, sie zu verbinden mit dem Gott, der immer noch heilt, mit dem Gott, der Wunder tut, mit dem Gott, der meine Vergangenheit lösen kann, nicht vergessen machen kann, aber lösen kann. Ihn zu verbinden mit dem Gott, der mir ein gutes Heute geben kann und ein brillantes Morgen, nach dem wir sehr so gerne Ausschau halten. Und das ist der zweite Gedanke heute Morgen. Die größte Liebesgeschichte ist die unseres Schöpfers. Und da können wir Zuflucht finden. Da können wir Schutz finden. Da können wir Hilfe finden. Die größte Liebesgeschichte, 1. Mose 2, Vers 18, der einzige Bibelvers heute Morgen, den wir angucken werden. Da sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Eine andere Übersetzung sagt, ich schaffe ihm eine Gehilfin oder Hilfe wie ein Gegenüber. Und darauf werde ich gleich noch kommen. Aber der erste Teil, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und bleiben wir da mal kurz stehen, zum zweiten kommen wir dann abschließend. Gott sieht die Situation und das war vor dem Sündenfall. Er sieht eine nicht gute Situation und es fällt ihm auf. Meinst du, dass ihm eine Situation in deinem Leben durch die Lappen geht, die er nicht sieht, wo du Hilfe brauchst? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das beobachtet Gott in Adam. Und für dich vielleicht, wenn du sagst, ich hätte gerne eine Hilfe, also gar nicht in Form jetzt von Ehe, sondern vielleicht eine Situation, vielleicht eine Herausforderung in deinem Leben. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe in Form von Wegweisung, in Form von Klarheit, in Form von Lebensplanung. Ich brauche Gottes Hilfe oder auch die seiner Boten, Menschen genannt, manchmal auch Engel. Und das ist die größte Liebesgeschichte, die es gibt auf dieser Welt. Ein Gott, der sich aufgemacht hat, um bei den Menschen, um nahe bei den Menschen zu sein. Ein Gott, der mich sucht, als Adam dann ja gesündigt hat, da geht Gott nicht in den Garten und sagt, Adam, was hast du wieder getan, sondern die erste Frage, die Gott dem Menschen stellt, ist nicht eine korrigierende Frage, ist nicht eine Frage, die ihn erstmal rasiert, sondern ist eine Frage, die auf sein Herz abzielt. Wo bist du? Wo kann ich dir begegnen? Und das ist die Frage immer und immer wieder, die Gott uns stellt, jeden Tag, wo bist du? Mensch, wo bist du? Nicht nur, wer bist du? Wo bist du? Wo kann ich dich erreichen? Wo kann ich zu dir reden? Wo bist du? Und Gott wusste natürlich, wo Adam ist. Er hat ihn ja nicht verloren. Nur Adam hatte Gott verloren. Und deshalb die Frage sollte etwas sensibilisieren in Adam, nicht in Gott. Hey Adam, wo bist denn du gerade? Wir waren doch mal nahe und jetzt nicht mehr. Und manchmal geschieht das auch in unserem Leben. Dann waren wir nahe und sind es nicht mehr und haben uns von Gott entfernt und hören ihn nicht mehr. Sind vielleicht irgendwie einsam. Und ich habe euch mal zwei Grafiken mitgebracht. Einsamkeit, eins der größten gesellschaftlichen Probleme. die wir zurzeit in unserer Gesellschaft, wie gesagt, in unserer Gesellschaft haben. Und Einsamkeit bedeutet isoliert, zu wenig soziale Kontakte oder auch Gespräche oder auch die gemeinsame Zeit mit anderen Menschen. Also jede sechste Person in Deutschland, 16%, jede sechste Person, wollen wir mal kurz durchzählen, 1, 2, 3, 4, 5, Wolfgang, Entschuldigung. Okay, und so weiter und so weiter. Wir können mal hier durchzählen, jede sechste Person fühlt sich häufig einsam. Und auch da ist doch kein, jetzt bashen wir mal auf unsere Kultur, haben wir es ja immer schon gesagt, und ohne Gott geht alles im Bach runter. Das ist doch nicht die Message, sondern die Botschaft ist, wir als Kirche haben einen Ruf von Gott, dieser Einsamkeit zu begegnen mit der größten Liebesgeschichte dieser Welt. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das Evangelium ist die größte Liebesgeschichte. Das Evangelium gibt uns die Antwort für unser Leben. Und wenn Gott hier sagt, es ist nicht gut, nach all dem, was er vorher hat, er immer gesagt, es ist gut. Er sah an, was er gemacht hat und es war gut. Und hier sieht er, nee, es war nicht gut. Was ist denn gemeint? Bedeutet das, okay, jetzt ist die Ehe deine Antwort. Und darf ich das mal aus der Romantik ein bisschen rausziehen, diese Thematik? Es geht an dieser Stelle nicht um, als allererstes um Ehe. Es geht nicht darum, jetzt muss ich losmarschieren und mir endlich mal Mr. oder Mrs. Wright suchen. Sondern es geht darum, dass du den Schreiber dieser Liebesgeschichte kennenlernst und dass er sich auf dein Herz legen darf. Und dass er dieses Loch in deinem Herzen füllen darf mit allen Fasern deines Lebens. Weil in Klammern gesprochen, auch dein späterer, zukünftiger oder jetziger Ehemann, Ehefrau wird das Loch deines Herzens nicht füllen können. Klammer zu, Amen. Wird nicht möglich sein, Leute. Geht nicht. Warum? Weil du und ich, wir sind so geschaffen und Gott sieht es, es ist nicht gut. Der Mensch braucht ein Gegenüber. Und das bin als erstes mal ich. Und dann die zweite Grafik, die ist auch interessant. Da geht es um die Gesellschaftsschichten, die Einsamkeit für sich sehr definieren. Und dann sehen wir in der Mitte diesen langen Balken, das sind die Alleinerziehenden mit Kindern. Hallo, Auftrag. Nicht bewerten, nicht beurteilen, Schutzraum bieten. Liebeserklärung. Okay, nur mal, um auch da zu sensibilisieren. Aus dem jüdischen Verständnis heraus, ist ja ganz am Anfang der Bibel im Hebräischen geschrieben, es bedeutet nicht, Ehe ist Gottes Plan. 1. Mose 2, Vers 18 bedeutet nicht, Ehe ist Gottes Plan, sondern Beziehung ist Gottes Plan. Nicht Isolation ist Gottes Plan. Beziehung ist Gottes Plan. Deshalb Christuszentrum Celle, wir wollen viele kleine Gruppen anbieten. Warum? Weil wir wissen, Gott ist nicht in der Isolation. Gott ist in der Gemeinschaft und in der Beziehung. Gott ist im Gegenüber, Gott ist im Du, komme ich gleich dazu, habe ein tolles Zitat. Nicht gut bedeutet, es fehlt etwas Entscheidendes. Es fehlt etwas, das den Menschen trägt und ordnet und stärkt und ihn reifen lässt. Und ganz ehrlich, manchmal bin ich wie ein Hahn ohne Kopf. Und dann bin ich glücklich, dass ich jemanden anrufen kann. Ja, selbst ich. Oder Huhn ohne Kopf, ne? Hahn bin ich ja nicht. Huhn. So. Und bei mir geht alles durcheinander. Achterbahn. Keine Ahnung, was da noch für Fahrgeschäfte gibt. Alles durcheinander. Und dann bin ich so glücklich, dass ich mit Menschen reden kann, die mir beim Sortieren helfen, die mir beim Tragen helfen, kannst mal tragen, ich habe den Kofferraum so voll. Kriege ich nicht alleine hin. Also Isolation war niemals Gottes Plan. Und in uns Menschen gibt es eine Tiefe, in der der Mensch nicht vollständig ist, sondern er braucht das Gegenüber. Jetzt habe ich das Zitat Martin Buber, ein toller Ausspruch von ihm: Der Mensch wird am Du zum Ich. Ha! Der Mensch wird am Du zum Ich. Nicht am distanzierten Sie. Nicht am distanzierten, naja, bloß nicht zu nah, sondern am Du, an dem er seine innere Isolation aufbricht und sagt, ich lasse mich ein auf Gemeinschaft, da werde ich zu der Person, wie Gott sie sich gedacht hat. Gleichzeitig ist es so, habe auch Statistiken gelesen, die erspare ich euch, Alleinsein zerstört nicht nur Beziehungen, dass ich beziehungsgestört bin, bisschen gaga, so auf Beziehungen, sondern Alleinsein macht auch meine Psyche und meinen Körper kaputt. Menschen, die selber gesagt haben, ich bin einsam, ich fühle mich einsam, sie waren unterdurchschnittlich häufig, also viel zu häufig, krank und auch psychisch krank. Und deshalb, Alleinsein zerstört nicht nur Beziehungen, macht mich nicht nur Beziehungsgaga, sondern es formt auch mein Herz. Ich fröne meinem Alleinsein, weil ich ja so unabhängig sein möchte. Das ist ja so ein Wort in der heutigen Zeit. Ich brauche niemanden, ich bin alleine, mir selbst genug und ich bin mein eigener Maßstab und ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und Alleinsein ist aber wie ein Haus ohne Fundament. Es ist sehr brüchig, weil Irren ist menschlich, oder? Ich kann mich irren. Ja, ich auch. Und du auch. Und wir sind nicht das Zentrum dieses Universums. Und deshalb brauchen wir einander. Und das "Es ist nicht gut" bedeutet genau das. Und wenn man zum Beispiel die jüdische Lebensweise anguckt, die machen so vieles zusammen. Eva hat mir mal erzählt von diesen Tora-Schülern, die Bibel studieren. Die machen das zusammen. Die leben in klar definierten Jüngerschaftsbeziehungen, würden wir christlich definieren. Oder sie leben in diesen Kibbuzim. Warum machen sie das? Nicht damit die Miete günstiger ist, sondern weil das ihr Lebensverständnis ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ich kann mein Auto nicht reparieren, aber der Nächste kann mein Auto reparieren und dafür kann ich ein Brot backen. Oder was auch immer ich kann. Es ist die Schöpfungsabsicht Gottes. Und deshalb, letztendlich ist es ein Appell von, hey, komm näher auch an das Herz vom Christuszentrum Celle, wenn du sagst, das ist meine Kirche. Frag nach, wo kann ich mit anpacken? Frag nach, hey, wo ist der Ort, an dem ich geistlich auftanken kann? Wir nennen das Kleingruppen. Wo ist der Ort, an dem ich meine Freunde mitbringen kann? Wo ist der Ort, an dem ich etwas über diese Kirche lernen kann? Oder wie tickt ihr eigentlich? Der nächste Connect kommt bestimmt. Und alle diese Dinge, bricht doch die eigene Isolation, wodurch sie auch immer entstanden ist, auf. Ein Mensch kann ohne Beziehung nicht gesund leben. Und vollständig im Sinne des Designers von Gott bist du, wenn du in Beziehung lebst. Und nicht oberflächlich, lass uns mal einen Kaffee trinken, sondern Leben teilen. Okay, überspringe ich, weil ich möchte gerne zum dritten kommen. Zum zweiten Teil. Gott sieht nicht nur eine Not, sondern er tritt dieser Not entgegen. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen oder ein Gegenüber. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und ich weiß, das wird absolut kontrovers diskutiert. So, ich bin ja öfter auf unserer theologischen Schule und auch da wird es nicht kontrovers diskutiert, aber es ist dann mal sehr interessant, was junge Mädchen erzählen, aus welchem Kontext sie kommen, was sie gehört haben und eine Frau soll das nicht und eine Frau soll jenes nicht und wehe, du machst und so weiter. Und ich habe gedacht, der sicherste Boden, auf dem wir uns bewegen, ist doch das Wort Gottes, oder? Und lass uns mal hineingucken, was bedeutet denn das überhaupt? Ich will ihm, also erstmal bedeutet es, Gott ist initiativ geworden. Gott sei Dank. Gott wird initiativ in unserem Leben. In deinem Leben, in meinem Leben, das ist schon mal eine Knallerbotschaft. Gott wird initiativ. Was sich dann ausgedrückt hat, indem er seinen Sohn gesandt hat. Aber jetzt gehen wir mal in diese Worte rein. Vielleicht denkst du bei dem Wort Gehilfin oder wurde es dir immer wieder so gesagt auch, wir denken im Deutschen, mit unserem deutschen Verständnis, denken wir in eine bestimmte Richtung. Wir denken an eine Person, der einem Menschen zur Seite steht, der größer und stärker und mehr Verantwortung trägt. Es scheint so zu sein, dass es sich um jemanden handelt, der eine untergeordnete Bedeutung hat und von einem niedrigeren Wert. Gehilfin beinhaltet in unserem Verständnis oft auch in dem Gemeindeverständnis, dass sich die betreffende Person im Wesentlichen über den Menschen definiert, dem sie hilft. Ist das wirklich so gemeint? Und da tauchen wir jetzt mal ein, zwei hebräische Worte am Ende der Predigt, richtig gut, und dann wird gebetet. Das erste Wort ist Hilfe und das bedeutet Ezer. So, ich habe es auf Folie geschrieben. Vom Wort her ist es Gegenüber oder auch Hilfe. Es gibt nur eine andere Person in der ganzen Bibel, wofür dieses Wort Ezer auch benutzt wird. Weiß jemand, 1000-Dollar-Frage, um wen es sich handelt? Es handelt sich um Gott selbst. Es gibt keine andere Person, es gibt keine andere Gruppe, es gibt nichts außer Gott selbst, der sagt, ich bin dein Ezer. Kostprobe, Psalm 33, Vers 20. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild. Hier steht dann Ezer, er ist unser Ezer. Oder Psalm 121, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von meinem Ezer, meine Hilfe. Und diese Beziehung, stopp. Genau. Also es bedeutet Hilfe. Andere Bibelübersetzungen sagen auch Schild, was ausdrückt, dass er auch die Funktion eines Schildes, eines Schutzes enthält, der Unheil abwehrt. Also, als Gott Eva schuf, sah er keine Handlangerin in ihr, sondern eine Partnerin, ein Gegenüber, der mit dem Mann in wechselseitiger Ergänzung leben soll. Das ist das Wort Ezer. Ich meine, wir sagen doch auch nicht, ach du niedlicher kleiner Gott, dann komm mir mal zur Hilfe. Das verniedlichen wir doch auch nicht. Oder sagen, ach, der Gott, der Kleine hier. Sondern er ist unsere Hilfe. Und wir wissen, wie stark und wie mächtig er ist. Und dann zweites, letzter Gedanke. Die ihm entspricht, die dem Menschen entspricht. Das ist das Wort Kenegedo. Das dem Menschen entsprechende Gegenstück. Und das ist genau gemeint, diese Bezeichnung drückt eine wesentliche Gleichartigkeit aus und eine Gleichwertigkeit auf Augenhöhe, nebeneinander oder auch ergänzend. Das bedeutet dieser Kontext hier im 1. Mose 2, Vers 18. Und noch einmal, es ist doch auch keine Herabsetzung Gottes, wenn wir zu ihm beten und sagen, sei mein Ezer, oder? Es ist doch nicht minderwertig oder nicht unter Durchschnitt, sondern auf Augenhöhe, beziehungsweise er ist ja der Größere und Mächtigere. Die Frau ist aus dem gleichen Holz oder Material gemacht wie der Mann. Und natürlich sind sie unterschiedlich. Das wird wahrscheinlich noch thematisiert in der Predigtserie. Und sie sollen sich wechselseitig ein Gegenüber sein. Gemeinsam sollen sie Gott dienen und den Auftrag Gottes erfüllen. Und Frauen haben das große Privileg, dass das Wesen als Helfer, Gott als der Helfer, in eine Welt hineintransportiert wird, die ohne diesen Helfer verloren ist. Und deshalb, wir sehen eine Kirche, in der die Berufung Gottes, und das, wir sprechen vom Christuszentrum, in denen die Berufung Gottes unabhängig sind von Hautfarbe, von Alter und von Geschlecht. Wer da will, sagt Jesus. Und nicht wer da männlich oder weiblich oder Kind ist. Wer da will, der komme und trinke. Ich sende euch hinaus als meine Jünger, als meine Nachfolger, als die, die mich repräsentieren. Und da gäbe es ganz, ganz viel zu sagen. Mir war wichtig, diese zwei vom Text her, diese sehr eindeutigen Stellen oder Bedeutungen euch zu präsentieren. Ich möchte, dass wir eine Kirche sind, ganz ehrlich, wo junge Mädchen nicht scheu sind, weil ihnen gesagt wurde, ja, hier dürfen nur die Jungs. Sondern wo wir gemeinsam Gott dienen. Und wo Frauen und Männer und Jugendliche, Teens und Teenies aufstehen und sagen, Gott hat mich gerufen. Und das, was ich mit meinem Leben möchte, ist, Gott zu dienen. Und ich wünsche mir, dass wir solch ein Ort sind. Dass wir sagen, wir fördern Berufung, die nicht gebunden ist, auch nicht an meine Biografie. Dann hätte ja keiner von uns eine Chance. Alle durchgefallen, wenn es nach Biografie ginge. Und lass uns auch aufstehen. Ich würde gerne den Faden aufnehmen, weil ich glaube, dass den Faden des ersten Gedankens, weil ich glaube, dass Gott seine Hand auf Wunden legt. Und legen möchte auf Sätze, die dir gesagt wurden. Etwas, was du vermittelt bekommen hast, weil du so und so bist, bist du ausgeschlossen oder nicht gesehen, nicht erwünscht. Meine persönliche Geschichte, vorhin habe ich das so bei der Gottesdienstbesprechung so einfach reingeschmissen. Ihr kennt ja meine Geschichte nicht. Und ich kenne eure Geschichte nicht. Eure Gedanken, eure Schmerzen. Ich weiß nicht, wo das gar keiner weiß, dass du eine Fehlgeburt hattest. Dass du klein gehalten wurdest. Dass du sexualisierte Gewalt erlebt hast, als du ein Kind warst. Und auch jetzt Opfer bist von so Macho-Gehabe und Sprüchen. Ich kenne deine Geschichte nicht. Ich kenne meine Geschichte. Wo ich Dinge auch gehört habe, dass das und das und das alles nicht möglich ist und nicht sein darf. Und wo ich Prozesse durchlaufen musste, ohne chronisch zu werden, sondern Prozesse, Versöhnung zu finden mit mir selbst, mit dem, wer ich bin und wie ich bin, und den Kopf in den Wind zu halten, sagen, okay, so ist es. Menschen haben ihre Meinung und ich habe meine Überzeugung. Und ich würde gerne tatsächlich beten in diesem Moment. Gebe noch so viel. Aber du sagst, ich strecke mich heute Morgen aus. Da, wo ich denke, ich bin nicht gut, nicht das richtige Geschlecht, habe das und das vielleicht erlebt. Und du brauchst Heilung. Und mir wird es helfen, wenn wir das so machen, dass du kurz deine Augen schließt und der Gebet möchte, dass du vielleicht kurz deine Hand, letztendlich du streckst sie zu Jesus, sagst, Jesus, ich bring dir das. Das, was heilen muss, in meinen Gedanken, auch in meinen Gefühlen, Ablehnung, keine Selbstannahme, braucht dein Eingreifen, Jesus. Sei mein Ezer an diesem Morgen. Und Jesus, ich danke dir. Und letztendlich, wir stehen vor dir. Du bist der, der unsere Hilfe ist, unser Schutz, unser Schild. Der, der uns geschaffen hat, der uns Wert gegeben hat. Du bist derjenige. Du bist der, der den Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgegossen hast. Über jede Nation, über jede Hautfarbe, über jede Sprache, über jede Generation. Über jedes Geschlecht. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir für deine gute Schöpfungsordnung. Und das sind die Gedanken, die in uns leben. Das sind die Gedanken, an denen wir uns festhalten, dass du einen guten Plan hast für unser Leben. Dass wir als allererstes deinem Gegenüber sind. Und dann miteinander in Beziehung stehen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du verwundete Herzen heilst an diesem Morgen. All das, du bist nicht gut und das müsste und das sollte und das kannst du nicht. Dass du diesem Ding begegnest in deiner Kraft, in deiner Autorität. Hab Dank dafür, Jesus. Heil du Schmerzen. und bring du eine Befriedung auch auf das, was gar nicht zu ändern ist, wo Menschen durch Verluste gegangen sind, Ehepaare durch Verluste gegangen sind. Schenk du deinen Frieden und danke für deine Gegenwart an diesem Morgen. Du bist der Gott, der eine Symphonie über unserem Leben schreibt, wie wir es vorhin gesungen haben. Eine Symphonie, die du schreibst und nicht Menschen. Und du hast gute Gedanken über uns. Dafür danken wir dir, Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen an diesem Morgen. Hey, und wenn du Jesus noch nicht kennst, als letztes eine Einladung an dich. Sagen, Jesus, ich nehme dich an als den Erlöser für mein Leben. Ich öffne dir mein Herz, bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Und ich höre das, dass du mich fragst, wo bist du? Und heute Morgen sage ich, hier bin ich. Und wenn du das bist, bitte ich dich, mir kurz deine Hand zu zeigen, dass ich für dich bete und beten kann. Danke, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass da, wo Menschen sagen, wo bist du? Hier bin ich. Dass du genau dort heute Morgen Menschen begegnest. Wo bin ich? Hier bin ich, Jesus. Danke für Begegnung, für Berührung. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Amen.